Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch. Die Urlaubszeit ist durch. Jetzt heißt es wieder Hackeln. Ja, und ich will meine Herbstsaison mit einem Thema eröffnen, das uns bereits 2025 beschäftigt hat. Die Freimaurerei nämlich. Ja, im April 2025 hatte ich einen Gast, der damals erstmals ausführlich aus dem Inneren einer Salzburger Freimaurerloge berichtet hat. Aus dem Inneren deshalb, weil er selbst 15 Jahre Freimaurer war, ehe er dann im Unfrieden ausgestiegen ist. Es handelt sich um den Journalisten und Redakteur der Salzburger Nachrichten, Peter Gneiger, der ganz nebenbei auch mein Cousin ist. Ja, Peter war in Ausgabe 170 erstmals zu Gast, ein paar Wochen darauf dann noch einmal, das war Dunkelkammer Nummer 182. Ja, und aus den beiden Gesprächen und den damals zahlreichen Reaktionen ist die Idee zu einem Buch über die Freimaurerei entstanden. Ja, und weil rund um die Dunkelkammer ja mittlerweile auch der Buchverlag Edition Lauter entstanden ist, haben wir uns gedacht, bringen wir das Buch doch gleich heraus, und so passiert es nun auch. Am 18. Oktober werden Peter Gneiger als Autor und ich sein Buch Unterbrüdern, die Freimaurer-Leaks in der Kulisse Wien vorstellen. Dazu gibt es dann bald mehr Details. Heute wollen Peter und ich über das Buchprojekt und die Freimaurerei ein weiteres Mal reden. Er ist mir telefonisch aus Salzburg zugeschaltet. Hallo Peter.
Hallo Nick, danke, dass ich wieder bei dir sein darf. Freue mich schon.
Ja, ich mich erst. Also ja. Wir reden heute über das Buch, wie das Buch zustande gekommen ist, was natürlich drinsteht. Aber weil es jetzt nicht jeder auf dem Radar hat, fangen wir vielleicht von vorne an. Peter, was genau ist die Freimaurerei?
Ja, das wäre jetzt ein eigener Volkshochschulkurs natürlich, kurz zusammengefasst, dass wir dann so schnell wie es geht zum Buch kommen können. Die Freimaurerei ist ursprünglich eine Idee der Menschenveredelung, eigentlich ist es eine Idee der Männerveredelung, also weil ja das Thema werden wir später nur genauer besprechen. Es gibt so viele Strömungen in der Freimaurerei, wie es meinetwegen, unterschiedliche christliche Sekten gibt. Ist ja ähnlich organisiert im Endeffekt. Nach 15 Jahren blicke das hier ambivalent zurück und habe für mich selbst herausgefunden, es geht nicht um das, dass der einzelne Mensch veredelt wird, sondern dass Gruppen veredelt werden. Das ist tatsächlich so, und dazu habe ich ja sehr viel Materialdokumente jetzt da während der Recherchen in den letzten beiden Jahren noch gefunden, was ich als Freimaurer selbst gar nicht gewusst habe, was da für Widersprüche in der regulären Freimaurerei, muss ich gleich dazu sagen, stecken, weil es gibt ja den großen Unterschied einer liberalen Freimaurerei, die da in meinem Buch unangetastet bleibt, und die reguläre, die behauptet, sie wisse quasi, sie hätte den Heiligen Gral in Händen. Und das ist so jetzt die rein männliche, die jetzt da immer öfter in den Schlagzeilen war in den letzten Monaten. Ich hoffe, das ist soweit einmal so verwirrend wie möglich erklärt, oder geht es?
Ich nehme mit, ja, so gut, für mich geht es sich aus, weil ich habe ja das Buch mittlerweile auch gelesen. Ich habe ein bisschen einen Wissensvorsprung diesbezüglich, aber vielleicht sortieren wir es gleich. Also es gibt mehrere Strömungen innerhalb der Freimaurerei. Zwei zentrale sind die, wie du sie beschrieben hast, die regulären, denen du angehört hast. Das ist ein reiner Männerbund, wird auch quasi die englische Freimaurerei genannt. Und dann gibt es unter anderem liberale Strömungen wie die Franzosen, die aber von den Engländern nicht anerkannt werden, die sich selbst als regulär bezeichnen. Und die Franzosen, die auch Frauen aufnehmen, die werden als irregulär bezeichnet, also quasi Freimaurer zweiter Klasse. Kann man das verstehen?
Genau so ist es. Und das Absurde ist das, dass sie die Franzosen der Idee nach ja die Freimaurer erster Klasse sein müssen. Das sage ich als ehemaliger englischer, österreichischer, deutscher quasi, die ja eigentlich nationale Großlogen sind und nach 1918 immer waren. Also die Verfolgten waren ja immer die Franzosen, von den Nazis zum Beispiel. Das ist auch sehr detailliert im Buch da mit mehreren Kapiteln ausgearbeitet. Die Franzosen haben jetzt, die werden deswegen nicht erlaubt und man darf sie nicht besuchen und sie dürfen die Engländer nicht besuchen, weil sie Frauen aufnehmen. Man muss das immer so laut sagen, weil selbst namhafte Wissenschaftler diesen Blödsinn, dass Freimaurerinnen eh gibt und deswegen die österreichische männliche Großloge eh super ist, verbieten mit Gesetz den Besuch von Frauen und sie verbieten ihren Mitgliedern, dass sie Frauenlogen besuchen. Also das sind Eingnade einfach, die österreichischen Großlogen. Und die Franzosen nehmen halt Frauen auf, sie nehmen auch Atheisten auf, sie sagen selbst, wir haben nicht Gott abgeschafft, wir haben nur die Verpflichtung abgeschafft, an Gott zu denken. Das ist ein sehr freimaurerischer Gedanke. Also die Franzosen leben das seit 1870, dieses offene Denken, und da sind die großen freimaurerischen Denker rausgekommen. Oder auch die großen, immer wenn ein Freimaurer angibt mit freimaurerischen Persönlichkeiten, gibt er meistens mit irregulären an, nämlich mit Tucholsky, Ossietzky, mit Voltaire, mit Heine. Die dürften ja heute in der Hornsteingasse gar nicht reingehen. Während in der Großloge Österreich, da gibt's einen Ehrengroßmeister, der ist 2012 verstorben, der war Obersturmbannführer und Lehrgangsleiter bei der Totenkopfdivision, bei der 6. in Wien, der Kurt Barisch. Also, die haben einen Ehrengroßmeister in der Rauensteingasse quasi ideell drinnen sitzen und würden heute noch die Opfer des Nationalsozialismus von der Tempeltüre abweisen. Das muss man sich mal geben.
Wir werden noch ein bisschen zu dem Narrativ kommen, also wer sich kritisch mit der Freimaurerei beschäftigt, bedient quasi rechte Propaganda, das entkleidest du in deinem Buch auch. Es ist in dem Fall ohnehin anders, weil hier spricht ein ehemaliger Freimaurer, der, und jetzt möchte ich gleich auf ein fundamentales Problem hinweisen, wir hatten in der 170. Ausgabe, wo wir beieinander gesessen sind, auch viel über Rituale geredet, Freimaurerei ist von Ritualen durchsetzt. Es ist schwer, da nicht ins Lachen zu kommen. Es ist in dem Buch dann nur noch schlimmer, weil du diese Rituale dekonstruierst. Vielleicht reden wir auch über ein, zwei, die mir da aufgefallen sind. Ja. Und es ist dann einfach schwer, als erwachsener Mensch, der quasi einigermaßen normal sozialisiert wurde, nicht darüber ins Lachen zu kommen, was erwachsene Männer, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, die sich zu nicht unerheblichen Teilen auch einer Elite zurechnen dürfen, für teils vollkommen lächerliche Rituale vollziehen, an sich selber und an anderen. Wir sind auch dafür kritisiert worden, dass wir uns lustig gemacht haben in der 170. Ich will jetzt wirklich versuchen, das nicht zu wiederholen. Aber es ist, ich gebe es zu, schwierig, da nicht ins Lachen zu kommen. Reden wir vielleicht gleich über die ritualisierte Ebene in der Freimaurerei. Du hast das damals im Podcast geschildert, du rollst es jetzt auch im Buch auf. Es geht wahnsinnig viel um Symbolik und um auch um ganz bestimmte Schrittfolgen im sogenannten Tempel. Man darf ganz viele Sachen nicht machen, unter anderem lachen. Was bei mir hängen geblieben ist, ist ein Ritual, wo ein erwachsener Mann im Zuge der Aufnahme in eine Holzkiste gelegt wird. Was hat es damit auf sich?
Nein, nicht bei der Aufnahme, das ist schon bei der Erhebung. Das ist dann die Dekonstruktion des. Also es ist tatsächlich ja nicht zum Lachen, da war die Kritik berechtigt. Inzwischen kann ich Gott sei Dank auch drüber lachen. Es ist eigentlich, ich sage mir das nicht aus den Fingern, ich habe mit einer Psychologin und einem Psychologen die Rituale analysiert, also auch mit Fachbegriffen, die dann beurteilt haben, was passiert da eigentlich. Das, was du ansprichst, ist die Erhebung im dritten Grad, wo der Bruder rituell sterben muss. Und das passiert durch drei Schläge. Der erste geht auf den Hals, der zweite auf die Brust, der dritte auf die Stirn. Das wird angedeutet, ist aber trotzdem so fest, dass man merkt, die meinen das schon ernst. Und es handelt darum, also die Sprache wird ausgeschaltet mit ich schlag auf den Hals, das Gefühl wird ausgeschaltet, ich schlag auf das Herz. Und das Hirn wird ausgeschaltet mit, ich schlage mit dem Hammer auf deine Stirn und dann stößt du tot und wirst in, einen Sarg gelegt, der natürlich kein Sarg ist. Ich habe mir damals gedacht, so schaut da größere Bananenkisten aus als Guatemala, die schwarz lackiert ist, wo unten das Brettl abmontiert ist, dass größere Personen die Beine ausstrecken können und dann kommt ein schwarzes Tuch drüber. Ja, und dann geht das Theaterstück weiter und das ist ein salomonischen Tempel. Jetzt werden viele Freimaurer gerade Schnappatmung haben, weil sie sollen keine Schnappatmung haben, sie sollen die KI bemühen, das steht ja alles genauso. Also die Freimaurerei hat gerade das Problem, dass kein Geheimnis mehr hat, weil die KI alles besser weiß als die meisten Freimaurer selbst. Also Rituale und was dahinter steckt, das kann man sich gleich von der KI holen, man muss nur wissen, ein bisschen, wie man fragt, das stimmt. Ja, und das ist also, wie gesagt, da liegt man dann drin und dann wird man erhoben und mir ist da aufgefallen, selbst beim Schreiben, es war für mich fast ein bisschen eine Therapie, dass ich mir das nochmal alles recherchiert habe. Mir ist aufgefallen, warum kommt da eigentlich ja nie eine Frau vor in die Rituale? Es kommt keine einzige Frau vom ersten Grad bis zum 33. kommen. Ah, die KI fragen, ich bin ja nur unter Anführungszeichen bis zum 14. Grad gekommen, wo ich eh schon bei einer extremen Minderheit bin innerhalb der Freimaurerei, weil die allermeisten haben die ersten drei Grade und ja, im Vergleich das mit einem Schachbrett, musivisches Pflaster, schwarz-weiß, die ersten drei Grade.
Peter, ja. ich möchte dich da unterbrechen, weil das ist kein ganz unwichtiges Detail, also es ist ein bisschen wie in der Freimaurerei wie beim Judo, also man kann da aufsteigen innerhalb der Grade, nach Ausbildungsstand kriegt man dann auch eine andere Farbe zugemessen. Aber im Gegensatz zum Judo ist die Schattierung nach oben sehr hoch. Also es gibt ja x Grade. Ich habe gelernt, teilweise weiß man gar nicht, wie viele noch elitärere Freimaurer oberhalb von einem sitzen, weil nicht vorgesehen ist, dass sich diese Grade überhaupt begegnen, durchmischen. Also es bleibt jeder quasi auf seinem Niveau. Aber also es geht bis 33 hinauf und höher, habe ich das
ja, also das ist so verwirrend, da sollte man jetzt besser gar nicht anfangen. Vielleicht sollte man einfach ein zweites Buch dann schon planen. Also es ist das Hochgradkapitel, es sind 2, 3 Hochgradkapitel drinnen, oder 4 sogar, die das ganz sehr genau schildern. Ich habe das auch mit Hochgradschülern gemeinsam nochmal gearbeitet. Man sollte nämlich auch wissen, dass es sehr viele Freimaurer gibt, die das selbst sehr kritisch sehen, diese Vorgangsweise der Großloge. Dieses Abschotten von nach allem hin in alle Richtungen. Es ist so, man hat diese 3 Grade, das sind die blauen Grade, da ist einmal jeder dabei und glaubt, der hat schon das Universum begriffen. Dann geht es aber los mit den roten, das sind die Schotten, da war ich. Die ging bis zum 33. Grad. Dann gibt es aber einen Parallelgrad in Österreich, da nennen sie der Jorkritus zum goldenen Bogen irgendwas. Da gehen ja auch sehr viele liebe Brüder, die, ich weiß gar nicht, ob die auch 33 Grad haben. Nur das Lustige ist das, um es zu begreifen. Also wenn ich in einer Loge sitze und habe da 30 Brüder, dann kann es sein, dass in der Loge 3 zu den Schotten gingen, in den Hochgrad, und 2 zum Jorkritus. Die wissen das gar nicht voneinander, im Regelfall, also ich habe das so erlebt, dass die, man sagt das auch nicht, die anderen Brüder in die blauen Grade, aber die dann oben, die sie unten in die blauen Besuch, also logischerweise, weil sie im gleichen blauen Grad sind, die dürfen sie dann im Hochgrad gegenseitig nicht mehr besuchen, das heißt, der Schotte darf nicht, und ich habe da wirklich E-Mail-Verkehr verarbeitet für das Buch, der ist so köstlich komisch, dass ich, also das Buch ist, wenn du ehrlich bist, Michael, es ist ja eigentlich teilweise sehr lustig, weil diese Sprache, und wie dann der schottische Ritus seinen Mitgliedern verbietet, Brüll im rektifizierten schottischen Ritus, der wiederum nur 6 Grade hat, und wie sie die ernst nehmen und wo das Licht dann überhaupt mitgenommen werden darf. Und es ist so wie Grenzkontrolle nachher in die Hochgrade, dann gibt es aber noch violette Grade. Es ist unglaublich, was erwachsene Männer dann für Rückzugsorte finden, welche Titel sie sich geben und wie sie sich dann zum Geschäftel machen im richtigen Leben treffen. Das habe ich nämlich auch erlebt, natürlich, als ich beobachtet habe. Deswegen bin ich unter anderem ja weggegangen von der Freimaurerei, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Und ja, und es ist, weißt du, es ist so schön, wenn man jetzt erst merkt, wenn man diese ganze Loyalitätskacke nicht mehr hat, dass man kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn man irgendwas hört, dass irgendein Bruder verdächtigt wird und automatisch sofort sagt, da muss ich schauen, dass der nicht trockkommt, weil ich habe ja geschworen, es steht ja auch in der Konstitution, ich muss einem Bruder immer helfen. Bevor ich einem Profanen hilf, muss ich einem Bruder helfen. Das steht in der Konstitution der Freimaurerei drinnen, schwarz auf weiß. Also wir kennen die Konstitution, weiß nicht, ob das lustig ist, eins zu eins, die haben wir eh auf PDF, einfach eine Stunde über die Shownotes, soll mal jeder durchlesen, was da drin steht. Da wird der Zeit schlecht, was da drin steht. Wie man besuchen der Film nicht und was passiert, es ist unglaublich.
Die Konstitution ist das Buch der Verhaltensregeln der Freimaurerei oder was
genau,
ist das?
Genau, das sehr lustige Buch, aufgrund deren ich ja dann angeklagt wurde, weil ja ich diese, jetzt wirst du sagen, das müssen wir kurz erklären, diese Gemeinschaftsarbeit mit dieser liberalen gemischten Loge veranstaltet habe, aus Trotz, aus Wut gegenüber all diesen Sachen, die mir schon aufgefallen sind in der regulären, von Finanzskandalen, die von Freimaurern ausgelöst worden sind in den letzten 20 Jahre, beziehungsweise bei mir hat der Fall Deichmeister das fast zum Überlaufen gebracht, wie es damit umgegangen sind. Nämlich, das muss ich nicht wiederholen, weswegen der vor Gericht gestanden ist, aber dass man dem zunächst erlaubt hat, ehrenvoll den Bund zu verlassen und vorher versucht hat, das wieder unterm Deckel zu halten, das ist einfach so gewesen. Ich war Meister vom Stuhl zu dem Zeitpunkt. Ich habe mitgekriegt, wie sie überall geschaut haben, dass da nichts aufkommt. Und wie der Fall Deichmeister ausgegangen ist, muss man auch noch in den Medien nachlesen. Und ja, und das war eigentlich dann, ist die Konstitution schlagend worden, weil ich das natürlich nicht machen hätte dürfen, also Menschenrechte unter freiem Himmel quasi, also sie mit Frauen nicht als metaphysisches Problem behandeln. Ich habe das organisiert, da waren 20 Brüder dabei, aus insgesamt 4 Logen und eben 16 Frauen und es war ein wunderschöner Abend. Und einer hat es angezeigt dann und Schriftverkehr dann der Großloge geschickt und habe 1,5 Jahre lang, und das ist auch ein Teil vom Buch, dass man sieht, diese Fratze eigentlich, diese Großloge, diese Pharisäerhafte, was sie angeklagt haben und wie sie es angeklagt haben und dass eigentlich auch todkranken Menschen im Krankenbett noch mit einem gesundheitlichen Zusammenbruch dann erst recht vor Gericht gezerrt haben, vor ein freimaurerisches. Und die haben geglaubt, ich gehe da nicht hin, aber ich habe mir gedacht, jetzt wird's lustig, ich bin Journalist und ich bin hin mit Rollstuhl auf einem Bein, mit einem schweren Herzfehler und auf einem Auge sehe ich, der wird gerade noch ungefähr, aber ich bin hin und habe mir das angetan und da sitzt da und denkst da, hey, Alter, ist das geil. Also der Kafka hat das alles möbliert, gerade die Loge, und der Arbeit schreibt auf der Schreibmaschine mit. Und sie das dann nochmal über sich ergehen lassen, erste Reihe, einbeinig, fußfrei. Das ist schon fast ein Erlebnis gewesen, das fast schon Spielfilmcharakter gehabt hat.
Ich muss das nochmal zusammenfassen, weil das jetzt natürlich auch nicht jeder und jede präsent hat. Also du hast dich, vereinfacht gesagt, mit Frauen getroffen, mit erwachsenen Frauen in einem Park.
Ja, rituell. Mit diesen Frauen. Ich habe einen Gottesdienst abgehalten für die Hörer. Es war eine rituelle Arbeit und es darf nicht sein. Von den
also der Umstand, dass du dich mit irregulären Personen getroffen hast, also tatsächlich, jetzt wir sind im 21. Jahrhundert und dass ich das sage, ist schon absurd genug, aber du hast dich mit irregulären Personen getroffen, in dem Fall mit Frauen, die der französischen Strömung der Freimaurerei angehören, und dafür wurdest du Gegenstand eines masonischen Ermittlungsverfahrens und eines anschließenden Gerichtsverfahrens. Also man hat dich unter Anklage gestellt, weil du dich mit Frauen getroffen hast. Und das Absurde daran ist, dass die Schriftsätze, die entstanden sind rund um dieses Verfahren, du nimmst ja auch im Buch Bezug darauf, von tatsächlichen Juristen aus dem echten Leben verfasst wurden. Also da spielen echte Rechtsanwälte fiktive Gerichte nach. Ist wie Richterin Salisch, muss das für dich gewesen sein.
Nicht mehr, weil die Salisch ist gerecht und die hält sich an die Menschenrechte. Und die sagt da, eine Frau ist ein Mensch. Das Schlimme ist ja das, weißt, was mich immer so am meisten ärgert. Ich soll mich nicht aufregen, hat mein Arzt gesagt. Aber ich muss eh lachen. Da sitzen Männer wie der Großmeister Semmler oder diese Großlogen PR die da immer gegeben wird. Es gibt doch auch Freimaurerinnen. Das wird ja auch von klugen Männern wiederholt, weil sie es nicht besser wissen können, weil sie sich nicht genauer informieren, weshalb es diese Frage gegeben vom Armin Wolf, den wir sicher beide sehr verehren, an den auch sehr verehrten Peter Filzmaier in der ZIP2 mit Ruck und Ludwig, die ja beide Freimaurer sind, wie inzwischen eh Gott und die Welt weiß. Und das war so skurril, weil dann der arme Peter Filzmaier, der immer aus dem Schubadel raus muss, weil sie wieder kein Politiker reintraut hat, und dann kriegt er die Frage, ja, sind die Freimaurer da wirklich irgendwie eine Komponente in dem Spiel oder diese Schwüre, keine Ahnung, Loyalität? Und er sagt dann wirklich tatsächlich, nein, es gibt ja Freimaurerinnen und die wurden ja von den Nationalsozialisten verfolgt. Beides ist vollkommen falsch, vollkommen falsch. Diese Ruck- und Ludwig-Logen, die es gibt, das sind die regulären, das sind die, die ein Frauenbild haben, dass sie die Balken bieren. Das sind ich schreibe im Buch, fette Portion Misogynie haben die einfach. Da gibt's die Logen sind geprägt von frauenfeindlichen Witzen und das, was der Ruck da gesagt hat, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, das ist Sprech aus einer Loge. So redet man da. Und die Frauen, da sagt man schon, Frauen sind schon großartig. Es gibt zum Beispiel bei der Aufnahme, ein kleines Interner, diesem Buch ist sehr genau beschrieben. Es gibt uns für den sogenannten Neophyten, der aufgenommen worden ist, da werden ein paar Toasts gesprochen. Und jetzt sieht man eh schon, welchen Geist des Kings das Ganze ist. Da wird der Toast auf den Neophyten gesprochen, mit der Stoßmauer, und da sagt man ein paar schöne Zweizeiler. Dann wird der auf die Großloge, weil die Großloge ist das Allerschönste immer, da darf man sowieso nichts kritisieren, auch im Toast nicht. Dann ist das Dritte, das ist dann auf das Vaterland, muss man auch einen Toast halten. Ist schon mal sehr skurril für eine Weltkette, die da fürs Vaterland den Toast ausspricht. Und dann kommt der Toast auf die Künste und auf die Frauen. Also die Frau kriegt nicht einmal den eigenen Toast, die wird an die Künste angehängt, und die Toasts, die sind in der Regel so leicht schlüpfrig natürlich, die dürfen halt in dem Toast vorkommen, dass man sie da irgendwie bei der Erforschung des komischen Landes, Kontinents Frau halt als Mann, und wir kennen eh die alten flachen Witze. Das ist die reguläre Freimaurerei. Die französische ist ganz anders, weil die hat ja die Hälfte an Frauen drinnen. Und die haben aber leider Gottes gesellschaftlich in Österreich null Einfluss, was so wenig sind. Weil es würde jeder natürlich zur regulären Freimaurerei, weil es geht ja keiner in Wahrheit dort hin, weil er sich irgendwie philosophisch mit Voltaire auseinandersetzen will oder mit Platon. Nein, die gehen dort hin, weil sie wissen, dass schnellere Abkürzungen mehrere Geschäfte haben. Und da ist die Rauensteingasse 3 einfach die Börse für Information, für Visitenkarten, und das ist einfach so. Man muss sich nur anschauen, welche Berufsgruppen da Mitglied sind. Man muss sich die Schüre durchlesen, die EA drinnen sind im Buch. Man muss sich die Loyalitäten anschauen, dass da zweite Loyalitäten gemacht werden. Und ich habe das erlebt, man muss Brüder beschützen. Das ist so, ist ein hehrer Gedanke. Aber das kann im Positiven sein. Ich habe super zusammengearbeitet mit Freimaurer, aber mit Sepp Forcher oder mit Hugo Bortisch oder Rudi Gelbart, der im KZ war, dem habe ich einen Vortrag organisiert und eine Diskussion und geschrieben über ihn und geschaut, dass dieser Mensch zu seiner Idee weitergetragen wird. Das ist für mich die positive Freimaurerei. Und dann gibt's aber die dreckige, und das sind die Burschen mit den genagelten Schuhen und den schwarzen Anzügen, die man alle irgendwo kennt. Es weiß ja jeder, in die Logen wissen sie ja auch Bescheid. Also, ich habe jetzt so viel Freimaurer erst kennengelernt, nachdem ich ausgetreten bin. Und jeder sagt, aber du hast vollkommen recht. Und jeder hofft, dass sich auch was ändert jetzt. Dass das aufgebrochen wird, diese irren mittelalterlichen Regeln von Besuchsrechten. Das ist ja schlimmer als in der DDR. Das ist wirklich. Also, wir können einen erwachsenen Menschen verbieten in seiner Freizeit, dass er in seiner Freizeit eine liberale Loge besucht. Das ist ja krank. Und die Tante ist, das sind aber Manager, Vorstandsvorsitzende, Bürgermeister, Wirtschaftskammerpräsidenten, Polizeipräsidenten. Das ist ja unglaublich, was für Personen da auf Hammerschlag aufspringen im Tempel, habt acht Stängen und sie die flache Hand an die Gurgel halten und dann eben ja nicht lachen dürfen und starre gerade ausschauen, bis der Meister vom Stuhl sagt, nehmt Platz, meine Brüder. Man darf sich wieder hinsitzen. Das musst du jetzt mal probieren mit den genannten Persönlichkeiten vorher.
Ist ja Meister vom Stuhl ist eine dieser zahlreichen, teils relativ bizarren Funktionsbezeichnungen, die man innerhalb quasi des Systems bekommen kann. Man steigt da auf und erreicht dann unter anderem die Rolle eines Meisters vom Stuhl. Weil du jetzt Ludwig und Ruck genannt hast. Das war ja auffallend. Walter Ruck war als Wirtschaftskammerpräsident längst untragbar geworden. Michael Ludwig hat ihm bis zum Schluss die Stange gehalten. Sie sind beide Freimaurer. Ludwig hat dann aber später öffentlich, soweit ich mich erinnere, gesagt, sie sind nicht in derselben Loge. Macht das einen Unterschied?
Ja, überhaupt nicht, natürlich. Und das Geniale an der Freimaurerei ist das, sie müssen ja nie lügen, sie müssen nur nie die Wahrheit sagen. Das habe ich auch in einigen Beispielen im Buch drin, wie das funktioniert. Da kann man eigentlich einen Führer schreiben, wie man manipuliert. Das ist, da ist NLB ein Lerchalschatz gegen das, wie da argumentiert wird. Die Fragestellungen der Journalisten sind immer falsch. Bitte, liebe Kollegen da draußen, nehmt das jetzt bitte als Tipp, wenn ihr mit dem Großmeister oder anderen darf eh nicht reden, das ist ja typisch, also es darf ja niemand reden, wie in Nordkorea, du kannst ja nur mit dem Großmeister reden. Wenn der das Frauengeschichte erzählt, dann muss man fragen, sind die anerkannt oder nicht? Sind die regulär oder haben sie irregulär? Dann schwitzt der eh schon. Da hören wir schon immer auf. Was das mit den Logen betrifft, ist ein Klassiker. Also, er kann jetzt einfach sagen, wir sind nicht in derselben Loge. Ja, ich war auch nicht mit dem Bortisch in derselben Loge und trotzdem haben wir, glaube ich, 10 Geschichten gemeinsam gemacht. Dann rufe ich an und sage, hallo, der hat dann gesagt, ich bin der Hugo. So, nein, sie sind der Herr Bortisch, ich bin mit denen aufgewachsen. Nein, wir sind Brüder, ich bin der Hugo. Und das, wie ich der Hugo endlich rausgebracht habe zu dieser Persönlichkeit. Ja, aber wir haben am kurzen Weg, also ich habe schon die Geschichte aber geschrieben gehabt mit einer wirklich wichtigen Persönlichkeit. Da haben Kollegen natürlich noch der Handynummer gesucht von dem, weil ich gesagt habe, wir sind Brüder. Das ist beim Sepp Forcher, der war auch nicht so extrem, wäre nie auf das Würzburger Nachrichten eingegangen, wie er es gemacht hat. Aber weil wir uns auch, abgesehen davon sowieso wirklich auch väterlich fast verstanden haben. Aber das geht dann schnell und du musst nicht in derselben Loge sein. Das ist, und ein Bruder von mir ist mit einem super Beispiel verglichen. Der hat gesagt, das ist, nimm an, die Rauensteingasse 3, das ist die Volksschule. Und dann ist der kleine Michel, der ist in der 2b und der sagt, aber der Walter, der ist in der 2c und den treffe ich ja maximal im Pausenhof. Und da machen wir uns dann aus, was wir am Spielplatz für Streiche spielen. So wie ins halt dann. Also es geht ja nur darum, sich zu versichern, man ist Bruder. Und das ist in der Rituale, hört man das auch, das Wort Bruder. Und es ist ja mir zeitweise schon viel zu weit gegangen, diese Verbiegung in diesen Ritualen. Da kommen wildfremde Menschen auf dich zu, so ein geliebter Bruder zu dir und fangen an, dass die küssen. Da habe ich mir oft gedacht, weiß ich nicht. Vielleicht lassen es deswegen keine Frauen eine bei dir regulieren, weil die das als übergriffig empfinden würden. Es ist, die ganze Welt ist irre da drinnen. Und wie ich schon gesagt habe, für mich war das jetzt wirklich therapeutisch. Das Buch ist jetzt runtergeschrieben, es ist sauber und soll sich dann jeder seine eigene Meinung bilden. Und ja.
Wir haben das in der 170. Ausgabe schon besprochen, du greifst es in deinem Buch natürlich auch auf und ich will es nur nochmal betonen, der Umstand bei einem Verein dabei zu sein, sagt für sich genommen ja noch gar nichts. Die Frage ist, was man auf Grundlage dieser Mitgliedschaft dann alles potenziell anstellen kann. Und du arbeitest schon sehr gut heraus, dass es da immer wieder mal Interessen gibt, die jetzt dem ursächlichen freimaurerischen, wie ist das genannt, Menschen- bzw. Männerveredelungsgedanken eine sehr spezielle Note hinzufügt. Im Buch gibt es ein Kapitel, das heißt die Salzkammergut-Posse.
Ja.
Worum geht's da?
Also die Posse, nicht die Bosse, aber da geht's darum, dass ich gerade das zweifelhafte Glück habe, dass ich Meister vom Stuhl war und da wirst du ja quasi ja vom einfachen Bruder zum Verwaltungsbeamten auch für die Loge und einer meiner Brüder ist da ein bisschen außer Kontrolle geraten, der war Neos oder ist vielleicht noch Neos Gemeinderat und der hat da in einem E-Mail-Verkehr mit dem Großmeister Semmler und dann mit einem anderen Bruder in Wien mit einem Rechtsanwalt dann irgendwie versucht abzuklären, unter welchen Umständen er so seinen Neos-Kreis und seine Loge im Salzkammergut gründen kann, die aber witzigerweise nur aus Neos-Mitgliedern bestehen soll. Der war einfach so lieb naiv, dieser Bruder, ich habe den sehr gern mögen. Der ist natürlich, der ist schon 7 Jahre nicht mehr bei uns in der Loge gewesen, aber er war viel Klinkenputzen in Wien und hat sich da natürlich auch kreuz und quer ein bisschen so seine Bekanntschaften gemacht. Auch Neos-mäßig hat er schon die wichtigen Politiker kennengelernt und es wurden, die hat er auch genannt in dem E-Mail. Und es war schon sehr witzig, wie der dann glaubt hat, der Nickert, wie in Wien das abgeht. Jetzt hat er glaubt, die werden ja alle froh sein, dass er ins Holz kommen. Gut, auch so ein gut geschmiertes, es ist ja, das steht uns nicht zu beurteilen, aber der hat ganz gezielt, es geht gegen Sebastian Kurz, das war zu dem Zeitpunkt noch. Er will Sebastian Kurz auf Basis seines Gemeinderatsmandats irgendwie Parole bieten. Mit einer Neos-Loge im Salzkammergut. Und wie das dann alles ausgegangen ist, das ist dann eigentlich deswegen Posse, weil es ist eigentlich mehr Kabarett, das Ganze. Und soll man dann vielleicht ein Buch lesen? Aber ja, ein Beispiel, dass das alles sehr lustiger sein kann.
Klarerweise kommen in dem Buch Namen vor. Es ist allerdings nicht so, dass da jetzt Name-Dropping betrieben wird, einfach nur um des Droppings willen, sondern dass du schon relativ präzise versuchst zu erklären, wie Handlungen diese Personen verbinden. Also zum Beispiel mit Blick auf den ORF, der kam ja in der Dunkelkammer in jüngerer Vergangenheit immer wieder mal vor, speziell ORF 3, und da der nun nicht mehr amtierende Geschäftsführer Peter Schöber, auch er ein Logenbruder. Und man kann nachlesen, dass, das habe ich selber gar nicht gewusst, also ein Teil der Produktionen, die ORF 3 eingekauft hat, wurden bei einer Produktionsfirma eingekauft, zu die Hintergründe einigermaßen Fragen aufwerfen, das hatten wir schon. Und die Produktionsfirma gehört auch einem Logenbruder.
So ist es, ja. Nur dazu, der in Salzburg ist, aber eigentlich da schon ewig nicht mehr gesehen worden ist, der auch seine Geschäfte in Wien macht. Das war diese Pop-Art-Media-Geschichte mit Marc Zimmermann, da hast du ihn eh gehabt. Und ist ja nicht nur, es ist ja bei vielen, also das Lustige ist das, wo du dann auch immer ganz baff warst, wenn du recherchierst und du hebst wieder so ein Netzwerk aus und ich halt leider Gottes mit meiner Erfahrung und mit meinen Logenlisten, die ich ja habe von früher und die mir bis heute noch immer wieder zugespült werden von aktiven Freimaurern und auch die Zugang zur Großloge haben müssen, das war sonst hätte dieses gute Material alles nicht. Es ist schon interessant, aber dann schaust du hin mit dem Röntgenblick und sagst, das ist witzig, der das Geld gibt, ist bei einer Loge, der das produziert ist bei einer Loge, der die Dokumentation beim ORF reinwascht ist bei einer Loge. Das kann nur als Zufall sein, ist vollkommen richtig. Aber als Journalist, glaube ich, darf man erwähnen, dass es ein Geschmäckle hat. Und das darf man hinterfragen. Und ich habe dann auch den betreffenden Meister vom Stuhl, der Loge in Salzburg, eine Medienanfrage rein beruflich gestellt und die ist ja auch schon wieder fast ein leichtes Kabarett geworden, der sich dann witzigerweise noch in der Medienanfrage auf sein das habe ich dann aber nicht gesagt, das habe ich jetzt gestern noch geändert. Liebe Grüße an diese Stelle, an die Termino. Der hat gesagt, bitte meine Persönlichkeitsrechte beachten und hat da quasi auch gedroht, dass irgendwas passieren könnte, wenn ich schreibe, wer er ist. Der checkt das selber nicht einmal, dass er in diesem Vereinsregister Auszug von der Landespolizeidirektion sein Name eh drinsteht. Mit der
also zur Orientierung, die Freimaurerlogen, wie viele gibt es insgesamt in Österreich?
Ich schätze 85 ungefähr.
Das sind reguläre oder auch irreguläre?
Die sind alle regulär. Die sind alle
also regulär 85 Logen und die sind alle als Vereine nach dem österreichischen Vereinsrecht organisiert. Die haben auch eigene Bankkonten. Man erfährt auch, dass man doch dann, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag regelmäßig, so ist es nicht.
Da liegt und man schon fett ab, ja.
Und wenn man befördert wird, kommen auch extra Kosten dazu.
Genau. Und das ist so, also das ist ja unterschiedlich. In Salzburg zahlst du 800 Euro Aufnahmegebühr. In Wien zahlst, haben mir meine Wiener Brüder jetzt gesagt, habe ich gar nicht gewusst, die zahlen 1500. Du zahlst dann circa 80 Euro pro Monat und dann zahlst du für jede Vorrückung 800 Euro. Ja, bis zum dritten Grad und wirfst du mal 5000 Euro ab, kann man sagen, in 3 Jahren. Das ist gar nicht so schlecht. Die Großlogen schneiden natürlich kräftig mit. Die kriegt da einen bestimmten Prozentsatz. Also ein Bruder hat mir ausgerechnet, er ist Schatzmeister. So heißt es dort bei diesen Vereinen, dass die Großloge circa wahrscheinlich 1 Million Euro im Jahr einfach kriegt, wo sie alle fragen, ja, für was eigentlich? Gibt schon Reisen für den Großbeamtenrat. Das kann man, glaube ich, sagen, das sind so Bildungsreisen mit Wellnessauftrag, vermute ich mal. Und ja, und irgendwelche Sachen in der Raunsteingasse, da muss man renovieren, wo sie halt die Logen auch fragen, ja, wieso soll das wir immer bezahlen, was ihr da renoviert? Also renoviert sich euch ein Haus selber. Ja, aber es ist halt, wenn man rituell jahrzehntelang so klar gehalten wird, dass man sich im ersten Grad permanent die Gurgel durchschneiden muss, im Ritual im zweiten Grad sich permanent das Herz aus der Brust reißen muss und im dritten Grad sich permanent mit der flachen Hand zweiteilen muss, also in der Mitte durchschneiden muss, an Stellen, wo man beim Gottesdienst das Kreuzzeichen macht. So kann man sich das vorstellen, vielleicht als Hörer. Das ist schon alles einfach vollkommen gaga. Und warum das an mir so spurlos vorübergegangen ist, das habe ich im letzten Podcast, glaube ich, erklärt. Bei mir haben sie wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass ich ja schon als Geselle, was gar nicht sein dürfte, Musikmeister geworden bin. Das heißt, da bin ich schon hinten gesessen und habe eigentlich im Ritual immer mitmachen müssen. Ich war der DJ und habe zugeschaut, wie das Spektakel abgeht. Habe halt schöne Musik gespielt und das hat mir auch ganz gut gefallen, dass ich da die Musik spielen konnte, die mir gefällt, zu feierlichen Anlässen. Und das, dann war ich schon erster Aufseher, das heißt, dann stehe ich schon da, habe den Hammer in der Hand und darf schauen, dass eh keiner was falsch macht, obwohl ich witzigerweise gar nicht gewusst habe, wie man es macht. Und dann bin ich eh schon Meister vom Stuhl gewesen, weil ich bin da irgendwie so relativ, heute würden sie alle sagen, in der Großloge, um Gottes Willen, wie konnte dieser Bruder Meister vom Stuhl werden, ohne dass er das ganze Exerzierprogramm durchmachen müssen hat, denn das ist ja auch sehr lustig. Und die ersten drei Grade geht man ja durch den Tempel wie ein Duracell-Haserl im rechten Winkel, immer mit der Hand an der Kehle. Die Brüder soll man schon ausrichten. Im Hochgrad gehst du rein, sitzt du hier und sagst, hey, ich bin der Chef. Also da gehst du raus, wie du willst, gehst rein, wie du willst. Eigentlich wie ein Mensch. Aber da in die ersten drei Grade lassen sich die Leute dieses Kasperltheater des Exerzierens und des Aufspringens und Hinsitzens. Und das, ich gehe geradeaus, ich biege im rechten Winkel links ab und dann muss dreimal rechts abbiegen. Das ist auch sehr sinnbildlich für die Freimaurerei in Österreich. Dass du dann links nur einmal abbiegst, dass du wieder rauskommst im Uhrzeigersinn. Aber da bist du Automat in die ersten drei Grade. Und ja, und das lässt man über sich ergehen. Ich habe es halt irgendwann nicht mehr über mich ergehen lassen.
Man kann das natürlich schon so sehen und sagen, ja gut, Leideln, ich meine, dann lasst halt Männer sonderbare Rituale in verschlossenen Räumen vollziehen, was soll's. Dass es da Redebedarf gibt, zeigt aber unter anderem, du hast es im Buch auch verarbeitet, das Beispiel der London Metropolitan Police. Dort muss mittlerweile offengelegt werden, ob Beamte Mitglieder von Freimaurerlogen sind. Und zwar deshalb, wenn man festgestellt hat, dass es hier potenziell Loyalitätskonflikte gibt und man eigentlich nicht so genau weiß, wem die Loyalität der Staatsdiener, der freimaurerischen Staatsdiener tatsächlich gehört. Also dort wird das durchaus ernst genommen.
Ja, und das ist ja durchgegangen. Und es ist ja nicht, dass es da Interessenkonflikte geben könnte oder so. Es hat immer jahrzehntelang welche gegeben. Also die sind ja alle dann aufgearbeitet worden, immer von Investigativjournalisten und nie von der Polizei selber und auch nie von der Freimaurerei selber. Es wurde immer nachgewiesen, dass diese großen Polizeiskandale ja nie ausschließlich von Freimaurern gemacht worden sind, aber die haben freimaurerische Kanäle genutzt. Es gibt ja nichts Besseres als dieses Geheimhaltungsgeschichtel, wie die Freimaurer das machen, wann du das willst. Also dort gibt es eine Kette, du kannst das total manipulativ betreiben. Und dann hat die Freimaurerei in England witzigerweise sofort eine Klage eingebracht und sie auf Religionsfreiheit berufen, dass man das nicht angeben muss, was wieder sehr skurril war, weil sie behaupten ja immer, dass sie keine Religion sind. Das ist dann im Februar, am 17. Februar 2026 abgelehnt worden vom Gerichtshof. Und dann haben sie jetzt 400 Freimaurer nur in der London Metropolitan Police, haben sie dann gemeldet. Und da ist, das ist keine Diskriminierung, das ist einfach der Hinweis, ich habe potenziell auch eine zweite Loyalität, die ich meine Treue geschworen habe, weil das ist ja nicht nichts. Ne? Also Das ist jetzt der Unterschied, ob ich beim Trachtenverein bin, ich halte zu dir auch, das ist schon klar, aber das ist schon eine andere Liga mit Androhung von Strafen. Und wie ich ja erlebt habe, dass die vor Gerichtsjahren noch so als todkrank waren, die spielen schon auf einem anderen Klavier die Herrschaften in der Rauensteingasse. Und was passieren kann, sieht man, also das ist eigentlich, während ich an dem Buch recherchiert habe, ist ja drunter und drüber gegangen, auf einmal kommt Paris. Paris, Ende März, 30. März, Beginn des Athanor-Prozesses. Diesen Prozess kann man gar nicht erfinden. Und jetzt sollte ich gleich mal vorausschicken, erstaunlicherweise berichtet in Österreich, wahrscheinlich ist die Dunkelkammer gerade exklusiv, weil ich das jetzt gerade erzähle, in Paris und London sind die Zeitungen voll gewesen und die Fernsehgeschichten. Du musst euch vorstellen, eine Loge von 22 Mitglieder einer einzigen regulären Loge stehen vor Gericht wegen Mord, wegen Auftragsmord, wegen Erpressung, wegen Einschüchterung. Und die Geschichte ist so abenteuerlich, dass das für Netflix gar nicht verfilmen traust, dass nämlich dann zwei Mitglieder dieser Loge, die beim Geheimdienst waren, von ihrem Geheimdienst, vom pensionierten Geheimdienstchef, der auch in der Loge ist, den Auftrag kriegt und er möge diese Frau ausschalten im Vorort von Paris, weil die wäre eine Agentin des Mossad. Nein, das war nur eine Konkurrentin vom Meister vom Stuhl, im Unternehmenscoaching. Und die sind aufgeflogen, die zwei, wegen auffälligen Verhaltensweisen, weil zwei Streifenpolizisten und ein Passant gemerkt haben, da stimmt was nicht, was tun die da? Dass die Frau, die das Leben gerettet worden ist, weil etwa zwei Typen glaubt haben, sie müssten eine Agentin umschießen. Ein Rennfahrer haben sie schon getötet. 2019, glaube ich, oder 18. Das haben sie ihnen nachgewiesen, den haben sie im Wald vergraben. Das ist natürlich jetzt nicht der Regelfall, wie eine Freimaurerloge funktioniert, aber man sieht, was möglich ist, wenn es entgleitet. Man hat es gesehen bei der P2, man hat es immer wieder gesehen im Laufe der letzten Jahre, die ganzen Skandale. Man hat es gesehen bei der Babak, bei der Bobok, man hat es gesehen, was war der Hypo Alpe Adria? Das war der Grund, warum ich dann einmal gesagt habe, warum arbeitet das in der Freimaurerei intern keiner auf? Da gibt es den Tapir, das ist der Teppich in der Mitte. Irgendwann habe ich mir gedacht, den gibt es nur, dass sie einen ganzen Träger unten reinkehren können und drauf ihre Symbole polieren. Die arbeiten nichts auf, sie verheimlichen alles und dann kommt der Teichmeister um die Ecken und ja, jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt meiner Geschichte gelandet. Ja.
Versuch nochmal zusammenzufassen, was dazu führt, dass man als Mitglied an einen Punkt kommt, wo man sich einer gemeinsamen Idee, Sache so sehr verpflichtet fühlt, dass man dafür auch bereit wäre, Gesetze zu brechen. Was genau macht das mit den, also insbesondere mit den Männern, die da teilnehmen?
Ich glaube, es ist die Sache, die man hier ausführen sollte, wenn man diesen Bund ernst nimmt, das wäre, sie für die Menschenrechte einzusetzen. Dann ist alles okay, dass man vielleicht auch geheim ohne Eitelkeit, mit Demut versucht, mildtätig für die gesamte Menschheit tätig zu sein. Wurscht, welche Rasse, welches Geschlecht, die Menschenrechte. Die hängen ja immer an in einer Konstitution, die sie aber textlich in der Konstitution an die entscheidenden Stellen verletzen. Also, dass das jetzt eigentlich Form auf da, also ich habe das auch so verstanden und ich habe das auch so betrieben und bin deswegen auch in Konflikt mit diesen Herrschaften geraten. Weil ich habe das vorher so genannt, Menschenrechte unter freiem Himmel betreiben, das gefällt diesen Leuten offensichtlich nicht. Du kannst, ich habe zum Beispiel eine Medienanfrage der Großloge gestellt, wenn der Ruck von der ÖVP, ich wiederhole, von der ÖVP ausgeschlossen wird, weil er nicht den Werten der ÖVP entspricht, ist er jetzt eigentlich immer noch Mitglied bei den Freimaurer bei euch? Da habe ich natürlich keine Antwort gekriegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja schon gar nicht mehr. Weil der zweite eleganteste Move dieser Herrschaften ist immer, so schnell wie es geht, decken, ehrenvoll decken, weil dann kann ja jederzeit wieder eintreten, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, weil dann kann jeder sagen, ist nicht Mitglied. Und da liegt's dann wiederum auch nicht. Man muss ja immer fragen, war der mal Mitglied? Nicht, ist der Freimaurer? Dann sagt er, nein. Und sagt, okay, gut, dann schreibe ich, der ist keiner. Aber da muss man nur fragen, war er Freimaurer? Und dann muss er auch sagen, ob ja oder nein. Und dann ist es meistens schon wieder enger. Und so schupfen sie sich halt immer außer aus diesen Geschichten. Und ich verstehe ja nicht, warum in Österreich keine Diskussion da ist, was diese Offenlegung betrifft. Da geht es ja nicht um Privatsphäre. Ist ja lächerlich. Die lieben Leute, die in die ersten drei Grade da ihre philosophischen Übungen abhalten, die brauchen eh nichts offenlegen. Aber sobald ich Richter bin, Politiker, Medienmanager, oder man sollte einfach offenlegen, ob da ein Interessenskonflikt besteht. Man verlangt ja in allen Bereichen auch. Also ihr kennen Kollegen, die mir gesagt, von der ist beim Sport, Lokalsport hat er geschrieben, die mir ist zum Vorwurf gemacht worden, dass er Mitglied von einem Salzburger Fußballverein ist. Obwohl er über den eh nicht geschrieben hat. Ah, du kannst nicht Mitglied von einem Fußballverein sein. Und gleichzeitig über Fußball schreiben. Also, da ist man schon sehr streng, erstaunlicherweise. Aber beim Freimaurer heißt es auf einmal, man, das ist eine Privatsache, wenn der, meinetwegen Abteilungsleiter ist, Ressortleiter oder Chefredakteur oder es ist ja oder Präsident der österreichischen Zeitungsherausgeber wie aktuell. Das ist natürlich, oder der, glaube ich, hat sich beurlauben lassen. Aber es ist
Du sprichst von Rainer Nowak, Geschäftsführer der Presse.
Ja, da haben
auch er ein Logenbruder oder ein beurlaubter Logenbruder. Lass mich da jetzt gleich einhaken. Es ist natürlich, in der Medienbranche gibt es auch eine Menge Mitglieder.
Ja.
Und ich höre aus dem, was wir immer wieder besprochen haben, und ich lese aus deinem Buch auch heraus, da steht ganz groß potenzieller Interessenskonflikt drüber. Du selber bist Journalist und warst Freimaurer. Wie ist sich das für dich ausgegangen?
Ja, für mich ganz einfach, weil er relativ harmlos war in meiner Agenda. Ich habe über Essen geschrieben und Philosophie und das sind meine Gesprächspartner andere. Also ich habe kein Bedürfnis gehabt, dass ich mich mit einem Herrn Ludwig unterhalte oder mit einem Herrn Ruck oder mit einem Wien-Holding-Chef oder mit einem Finanzstadtrat. Habe ich ihn nicht gebraucht, logischerweise. Ich habe gebraucht einen Sepp Forcher fürs Philosophische, ich habe gebraucht einen Hugo Bortisch fürs Historische. Ihr braucht ein paar Köche, Karl Eschelböck zum Beispiel war ein Freimaurer, mit dem bin ich sehr eng gewesen. Das war natürlich eine große Freude, so eine Nähe zu solchen kulinarischen Persönlichkeiten aufzubauen. Es gibt einige Köche, die Freimaurer sind, die auch sehr feine Menschen sind. Und also wenn jetzt ein cooles Rezept auf freimaurerischen Grundregeln irgendwie schreibe oder auf Tipps von Freimaurer, habe ich keinen Interessenskonflikt. Ich habe aber schon oft gemerkt, und das ist eine Selbstklage, eine Selbstanzeige, ich habe gemerkt, wenn ich bei der Konferenz gesessen bin und es sind Leute irgendwie so durchgewandert, so mit einem Thema, wo es geheißen hat, das ist absurd, man irgendwie, der ist da problematisch. Dieser Politiker in Salzburg oder auch dieser Wirtschaftsmensch in Salzburg, das ist aber schon ein bisschen eine windige Geschichte, da steuert was auf einen gescheiten Konkurs. Aber du hast einfach tatsächlich dieses Klick im Kopf, das ist ein Bruder. Man darf jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich auf einen Blick gerade sehe, bei dem Projekt, da ist ja nicht nur der dabei, da sitzt der halbe Hochgrad drin in dem Projekt, wo gerade Grünland umgewidmet wird im Bauland, was dann im Endeffekt immer legal ist, das muss man echt betonen. Sie haben einfach Weltmeister im Graubereich. Also Sie kennen Abkürzungen, sie haben Infos, bevor es andere haben. Das ist einfach so. Und das ist jetzt nicht, da muss man auch fair sein. Das ist nicht nur in der Freimaurerei so in Österreich, das ist beim CV, bei der Rotaria, bei den Lions, bei den Kiwanis, beim Roundtable, meinetwegen beim ÖTB, bei den Burschenschaft dabei. Und nehmen die Turnvereine dazu, bei Waskö und beim Ö und bei der ÖMTC. Und es ist Österreich ist so ein absurdes Land an männlich organisierten Vereinen. Da habe ich jetzt keinen einzigen Frauenverein genannt. Fällt das auf? War ein großes Kapitel, ein Kapitelstrang, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist diese unfassbare Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen in Österreich. Das ist in Frankreich, warum sind französische Frauen so selbstbewusst? Und warum treten die so selbstbewusst auf und wird so viel gemacht für einer? Weil die Frauen in der Freimaurerei auch an entscheidenden Situationen an Hebeln sitzen haben und sie das auch selber mitschaffen für das Geschlecht. Die bei uns was zum Sagen haben, sind nur alte weiße Männer. Mir ist in 15 Jahren Freimaurerei und ich habe mir bei vielen Brüdern erkundigt noch. Ich bin viel umeinander gekommen. Ich habe keinen einzigen schwarzen Bruder gesehen. Fällt dir da was auf? Keinen einzigen. Das ist ein Verein, der Universalität predigt, einen Obersturmbahnführer als Ehrengroßmeister führt, auf den sie ganz stolz sind, und liberale Freimaurer den Besuch ihrer Tempel verbindet, also die, die von den Nazis verfolgt worden sind, siehe von Barisch tatsächlich verfolgt worden sind, der ist Ehrengroßmeister. Ich habe da das Bild drinnen gebracht in dem Buch, der sitzt in der Rauensteingasse und verbietet Karl von Ossietzky, der in Dachau gestorben ist, 3-4 namentlich genannte französische Widerstandskämpfer wie den Chancé oder den Brossière, die sie gegen die Nazis gewandt haben, der würde denen den Zutritt verbieten und dem Heine würde er auch verbieten. Da sitzt der Nazi drin, bei der österreichischen Großloge. Und die sagen immer, wir wurden von den Nazis verfolgt. Aktueller Fall, Salamander AG, die Schuhe. In Stuttgart hat gerade eine Historikerkommission zutage gebracht, dass der Ehrenmeister der Salamander AG, der ist Ehrenmeister bei der Loge zu den drei Zedern in Stuttgart, der hat die Todesmärsche mit unterschrieben in Sachsenhausen mit dem Schuhwerktesten. Die sind 50 Kilometer gegangen, sind erschlagen und erschossen worden. Unterschrieben von einem regulären Freimaurer. Die deutschen Freimaurer haben 1933 von sich aus ihre Logen gleich arisiert, bevor der Hitler einen kleinen Finger gerührt hat, im vorauseilenden Gehorsam, bis dann 1935 endgültig aufgelöst worden sind. Aber bis dahin haben sie einen Hitler in den Arsch gekriegt. Das sind die regulären Freimaurer. Und die Liberalen haben da nicht mitgemacht, weil da sind tausend von denen im KZ gestorben. Also ich mache dieses Buch auch für die liberale Freimaurerei, für die Freimaurerei, die das ernst nimmt, worum es ursprünglich gegangen ist. Weil die waren im Widerstand. Nicht die. Man sagt ja damals in den 30er Jahren, das waren die nationalen Großluschen. Damals hat man gesagt, 1918 hat es Nationale gegeben. Das waren die österreichischen und die Deutschen, die österreichischen weniger, weil die damals noch mehr bei den Franzosen waren. Die haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg dann bei den Deutschen auch gehängt. Aber die anderen haben die pazifistischen geheißen, Ossietzky, Tucholsky. Und das sind die Kurden. Und die sollten bestimmen, wie er regulär ist. Ein für alle Mal.
Wenn man es zusammenfassen will, zieht sich durchs Buch wie ein roter Faden, sehr zugespitzt, die Freimaurerei, die du beschreibst, also der Ausschnitt, den du beschreibst, bei dem du dabei warst, die eine zentrale Strömung, ist durchsetzt von misogynen, rassistischen und opportunistischen Tendenzen.
Ja, das ist meine Erfahrung. Man darf natürlich nicht auf so wunderbare Menschen da kennengelernt. Was erstaunlich ist, ist, im Vier-Augen-Gespräch sagt jeder, du hast vollkommen recht. Aber ich sage mir, warum steht sie in der Großloge nicht auf und sagt einmal, nur weil die Engländer sagen, dass das so ist, das hat ja faschistische, diktatorische Züge. Also zugespitzt gesagt, läuft das dort so ab und das muss jeder zugeben. Die Leute sollen nicht wenig Mitgliedsbeitrag, dass dann von der Großloge Denkverbote kriegen und Besuchsverbote. Also die gehen da hier als freie Männer von gutem Ruf, wie man sagt, und dann kriegen sie von der Großloge Denkverbote und Besuchsverbote. Und ich nehme da den Faden auf von Rudolf Bayer, der war Landesintendant beim ORF in die 80er Jahre. Und der ist auch ausgetreten nach 15 Jahren, so wie ich. Ich habe das gar nicht gewusst, was das für ein großer Denker war. Von dem habe ich einen Text gefunden, warum er ausgetreten ist. Und da habe ich gemerkt, das ist ja nichts Persönliches bei mir. Ich bin ja da kein persönlich Beleidigter. Ich komme da in eine Geschichte wieder rein. Und ich sehe es auch, und das, die, man sagt in der Freimaurerei, die Hammerschläge der Brüder aus dem ewigen Osten, dass man die vernimmt. Ich höre die Hammerschläge von Rudi Bayer, der auch genau aus den gleichen Gründen ausgetreten ist wie ich. Und ich spinne den roten Faden weiter. Und der soll das auch nicht umsonst auf sich genommen haben, diesen Ärger, den er damals gehabt hat. Das sind einfach Leute, die einmal aufgestanden und gesagt haben, hier stehe ich und kann ich dann. Also das Renegatenthema haben wir in einem zweiten Podcast gehabt, wie mir einer anonym auf einmal als Renegat beschimpft hat. Da sage ich, ja, ihr habt andere Renegaten. Ihr habt Obersturmbahnführer in der Freimaurerei. Das sind welche Renegaten. Und das ist einfach ärgerlich für einen Menschen mit gesundem Menschenverstand. Es passt da nichts zusammen, wenn man es durchdenkt. Es passt nichts zusammen und alle Folgen und ich sage einfach, meine Meinung, das Ritual macht die Menschen zu einer gleichgeschalteten Klasse, die sich für eine Elite halten. Und das ist nämlich auch eine kleine Bombe in dem Buch, dass ich ein Baustück gefunden habe vom Herrn Barisch, und du kennst das Kapitel, Du kannst das ganze sogenannte Baustück lesen. Da kannst du die Wörter Freimaurerei genauso gut durch Nationalsozialismus ersetzen, wie der bei der Freimaurerei bei diesen Leuten, die man sucht, von Herrenmenschen spricht. Herrenmännern nämlich auch wieder im Speziellen. Da kommt die Frau nicht vor. Und da kommt das war in die späten 70er Jahre, dass er das noch. Und das noch schlimmer ist, dass die deutsche Großloge das herausgegeben hat und im Vorwort dieses Denken empfohlen hat, auch für die deutschen Großlogen. Da haben schon wieder benannt, die Deutschen und die Österreicher. Der spricht von geeigneten Gestein. Nicht jedes Gestein eignet sich zum Behauen des eigenen Steins. Oder die Öffentlichkeit nivelliert, Öffentlichkeit und Masse nivelliert immer nach unten. Na nicht Boulevardmedien, die Öffentlichkeit prinzipiell und die Masse prinzipiell. Die wollen sie abschotten, die sprechen da vom Profanen draußen und wir sind die kleine weiße Elite. Das ist so, das ist kein Rassismusvorwurf. Also der Vorwurf, den müssen sie sich gefallen lassen. Es gibt keinen schwarzen Bruder. Schau dir die Nationalmannschaft da in Österreich, schau dir die Kunstszene an. Es gäbe so viele, auch Journalistenszene. Wenn ich heute noch in dem Verein wäre, würde ich sofort den Lenglinger holen zur Freimaurerei. Ich hab probiert, einen schwarzen Bruder aufzunehmen. Einen schwarzen Bruder wollte ich aufnehmen.
Bitte, Peter, tu das keinem Kollegen an. Ich habe es dir schon mehrfach gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, eine Mitgliedschaft in einer Vereinigung, die ihre Mitglieder so sehr vereinnahmt und einschwört auf was auch immer und unabhängiger Journalismus, das geht sich für mich nicht
richtig
aus.
Ja,
und du schilderst in dem Buch auch mit Blick auf den ORF, wie im ORF Freimaurer-Dokus gezeigt wurden, die von Freimaurern maßgeblich mitgestaltet waren, wo Freimaurer interviewt wurden. Und nirgendwo wird offengelegt, dass die da alle dabei sind.
Richtig,
das ist für
ja.
mich schon ein zentrales Problem.
Ja, das ist irre. Und die Antwort auf die Medienfrage, warum so origineller? Weil dann zieht sich der Wolf dann gleich wieder, du kennst die Anfragen nicht so genüge, weil sie eh klassisch, das ist Privatsache, dass die alle Freimaurer sind. Da geht's gar nicht, die gingen gar nicht auf die journalistische Qualität ein und dass die Gebührenzahler beschissen werden. Das Kapitel heißt die Wahrheit über die Wahrheit von Freimaurer-Dokus im ORF. Also wenn du wirklich, also sogar die potenzielle Gegenseite, also die katholischen Vertreter, die befragt werden zur Freimaurerei, da kann man wirklich gute Kritiker, die konstruktive Kritik an diesem Bund üben, befragen. Na, sie befragen einen, von dem ich selbst ein Baustück in Salzburg gehört habe, der ein islamophober Vatikanexperte ist und Priester, dass ich mir gedacht habe, boah, das gibt's ja gar nicht, wie man so einen Hass auf eine Religion haben kann. Und das sind aber auch die, die sagen, also das ist jetzt nur ein kleiner Sidestep, aber auch sonst, alle, die als FM-Experte angeführt wird, der Heinz Sichowski, der eh ein Freimaurerbuch nach dem anderen schreibt, ist ganz lustig. Der ist auch in der Loge Osiris und hat sogar ein Baustück in der Frauensteingasse laut Arbeitstafel. Ich habe es selber nicht gehört, aber da ist der Titel, wie Freimaurer den ORF gründeten. Die kokettieren ja auch, wie toll das sind und wie viel Einfluss das im ORF haben. Und die Anfrage wird beantwortet. CC ist der Kommunikationschef drin, der auch auf einer Logenliste drauf ist. Das heißt, einer von einer Logenliste ist der maßgebliche Verantwortliche, der dann die Antwort mir gibt, dass es keinen Interessenskonflikt von Freimaurerei gibt beim ORF. Das ist schon alles so absurd, dass man eigentlich gerade nur lachen kann.
Ich habe mich jetzt wirklich bemüht, mehrfach bemüht, mich da zusammenzureißen. Aber ich stelle fest, gerade in dem Buch habe ich immer wieder Momente gehabt, wo ich einfach innehalten muss und mir dachte, was habe ich da jetzt gerade gelesen? Und dann wechselst du vom Lachen ganz schnell ins Schreien, weil das Ganze eben so Lustiges daherkommt, tatsächlich einfach nicht lustig ist. Also da, wo handfeste Interessenskonflikte auftreten, da, wo handfeste Interessenskonflikte auch zu Konsequenzen führen, zu geschäftlichen Entscheidungen führen, gibt es ein Problem, über das man reden muss. Und es passiert nicht. Deswegen gibt es auch dieses Buch. Es ist eine kleine persönliche Abrechnung, aber sehr faktenreich. Vielleicht noch zum Abschluss, ja, dass man nicht vergessen.
Ich unterbrechen, Michi.
Immer.
Ich war nämlich schlau genug, dass ich das einem Bruder gegeben habe, der eine hochgezüchtete KI hat. Er soll das Buch erstens juristisch noch Sauberkeit, dass wir möglichst unklagbar bleiben, weil das wollen wir trotzdem nicht, obwohl jede Klage im Endeffekt, wenn der ORF darüber berichten würde, hätte die Klage schon Sinn. Und es ist, die KI hat geschrieben, das Buch ist deswegen stark, weil es keine Abrechnung ist, sondern eine Entzauberung. Und genau das wollte ich. Ich wollte die ganzen Lügen, die jahrzehntelang aufgebaut worden sind, ich wollte es einfach ganz sachlich durch ein Mikroskop anschauen. Und ich habe Dokumente gesammelt, ich habe E-Mails gesammelt. Ich kann das alles belegen, was da drinnen steht. Und es werden sicher einige Menschen natürlich, einige Männer. Ich kann euch eins sagen, es hat keine Frau ein Problem mit dem Buch. Außer vielleicht die Ehefrauen von den Männern, die so deppert aufhören oder einfach das nicht einsehen wollen. Ja, und ja, das wollte ich noch anzeigen. Es ist aus meiner Sicht ist keine Abrechnung, weil die Idee ist prinzipiell, ich wollte die Idee wieder sauber klopfen. Ich wollte den Staub von dieser Idee abklopfen, die irgendwann einmal sich ein paar Leute ausgedacht haben. Andererseits wollte ich schon kurz sagen, diese Rituale, die hat sich ein gelangweilter, perückentragender Mensch im 18. Jahrhundert ausgedacht, 1717 oder so oder vorher schon. Und genau nach die Regeln handeln die auch noch. In der Zeit haben sie nur Hexen verbrennt. Und dieses Ritual, das ist wirklich ein Ort Gottesdienst, den sie offensichtlich nicht der liebe Gott ausgedacht hat. Und deswegen, glaube ich, hat die katholische Kirche, die ja selber genug Dreck am Stecken hat, da ein Problem mit denen, weil die haben einen anderen Anspruch. Das glauben, die haben die Bibel wirklich gefaxt gekriegt, was ja auch Blödsinn ist. Aber da weiß man es ja bei den Freimaurern, das hat sich ein Mensch ausgedacht. Und deswegen, glaube ich, darf man auch nicht lachen, weil sonst wird der ganze Spuk, wie du sagst, dann würde er zusammenbrechen. Wenn da einer lacht währenddessen, dann ist alles kaputt. Und eine Vereinigung, wo Lachen, was erzeugt, dass der Zauber nicht mehr wirkt, die kannst du vergessen. Die kannst du auf den Müllhaufen der Geschichte werfen.
Also das ist tatsächlich nicht nur im übertragenen Sinn gemeint, sondern im Tempel ist das Lachen verboten. Ja, was passiert, wenn man trotzdem lacht?
Du, ich habe das noch nie erlebt. Da reißen sie alle wirklich ganz gewaltig zusammen. Sie lachen dann schon wieder draußen, logischerweise, und auch vorher. Du gehst da rein und da, das heißt Kammer der verlorenen Schritte, da wirst du dann quasi eingeschworen. Und das ist ein schöner Ort, weil da heißt quasi, jetzt seid einmal ruhig und lasst die Sorgen vom Alltag und den Staub vom Alltag runter. Da wird das Licht gedimmt und stehst du und bist einmal eine Minute ruhig und ab dem Zeitpunkt kein Lachen mehr. Das heißt, übersetzt, man muss die Würde des Ortes achten. Und da habe ich auch immer gelacht, weil ich habe da Logen erlebt und die Würde dieser Orte, da habe ich mir gedacht, das sind bessere Partykeller mit Breschbaumplatten. Für mich so ein Ort dann oft auch ein bisschen was mit Architektur zum Tor, dass er Würde hat und nicht ausschaut wie ein Gymnastikkeller, wo als nächstes dann die Yoga-Gruppen reinkommt. Aber ja, und das hält man sich auch. Man schaut dann sehr bedeutungsvoll und man darf ja nicht reden da drinnen dann. Also man wird dann, also wenn man redet, dann nur, du musst dann ein Zeichen geben und dann sagt er, wird er gedeutet von dem jeweiligen Aufseher, dass du aufstehen darfst und was sagen. Bei der Rundfrage am Schluss ist das nur, vorher hast du sowieso immer ruhig zu sein und ja, dann stehst du dann auf, dann hast du aber immer die Hand an der Kehle, weil du darfst nie reden da drin, ohne die flache Hand an der Kehle. Und wenn du dann geredet hast, dann musst du die Kehle wieder durchschneiden und dann sitzt du wieder hin. Und dann bist du wieder ruhig und lachen. Also es gäbe viel zum Lachen. Wenn einer anfängt, dann würden alle lachen. Und vielleicht war ich der als erster öffentlich gelacht hat über den ganzen Zinnober. Und vielleicht lachen jetzt ein bisschen mehr. Weil du hast mir zum Beispiel einen Tipp gegeben bei Fühlformulierungen, dass ich es ein bisschen übertrieben habe, dass ich mich über mich selber auch lustig mache, bei dem, was ich schreibe, oder über die Situationen als Ganzes. Aber ich habe gemerkt, das ist mein Gegengift beim Schreiben gewesen, weil es tut zeitweise wirklich wieder weh, es bereitet Schmerzen, wenn man schreibt, wie dumm er ist, was man über sich ergehen lässt. Und dann, wenn es dann nicht und sofort ein Witz und meine journalistischen Vorbilder heißen Hunter Thompson und Frederic Becbédé, also in die Richtung geht mein Humor, den wahrscheinlich auch nicht jeder versteht. Aber das hat mir einen Schutzmantel beim Schreiben ergeben, dass ich mir da ein kleines Gegengift gespritzt habe. Wenn es beim Schreiben ernst geworden ist, habe ich mir eine kleine Serum gespritzt. Und ja, ich glaube, jetzt ist ganz ausgewogen, hoffe ich, oder nicht. Das war wurscht.
Also ich meine, das Buch hat durchaus seine Momente. Ich denke da unter anderem an ein Kapitel, wo du die Aufnahme eines Managers, gestandener Mann, Vorstandsvorsitzender einer internationalen Versicherungsgesellschaft, der da die Aufnahme über sich ergehen lässt. Das Kapitel hat den Titel der Vorstandsvorsitzende als Tanzbär. Und ja. Du schilderst da relativ anschaulich, wie ein erwachsener Mann sich lächerlichen Ritualen unterzieht, die er in der wirklichen Welt als genau das nehmen würde, was sie sind, aber dort eben mit aller Ernsthaftigkeit und Nervosität auch da durchgeht. Also es beginnt offenbar relativ früh, dass man da zu etwas geformt wird, das man eigentlich tatsächlich gar nicht ist.
Ja, ich habe dem lieben Bruder, der ja zugleich väterlicher Freund ist, das auch zum Lesen geben. Ist mir ganz wichtig, dass er mir über ihn lustig macht, ohne dass der weiß, weil er weiß ja, dass er gemeint ist. Er hat so lachen müssen und trägt jetzt übrigens auch aus in Kürze. Also, dass er gegen Gift kriegt. Nein, es ist wirklich irre, ja.
Peter, wir sehen einander. Ach so, ja, ich wollte es schon einmal sagen, ich habe es die ganze Zeit vergessen. Dein Gerichtsverfahren, es ging so aus, dass du verurteilt wurdest, weil du dich mit Frauen unter freiem Himmel getroffen hattest. Und zwar zu, das, also Sanktionenregime ist dann.
Du musst das spannender machen, spannender. Das ist, die Strafe musst du jetzt ganz spannend ankündigen.
Ja, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob die Strafe für einen Freimaurer, der da gerne mitmacht, nicht tatsächlich hart ist, nämlich ein Jahr Besuchsverbot. Das heißt, du durftest ein Jahr lang keine Loge mehr betreten. Jetzt wolltest du zu dem Zeitpunkt, wie wir auch lesen, eh nicht mehr dabei sein. Du hattest längst gebrochen und bist dann ausgestiegen. Aber ist ein Jahr Besuchsverbot für einen, der da gerne mitmacht, ist schon eine harte Sanktion, oder? Wenn er die Halle von dem Tempel nicht mehr treffen kann.
Es ist ein zweiter der Redner, der ist ja auch mit angeklagt worden. Aber das war pro forma, der ist natürlich von vorab schon freigesprochen worden, weil sie immer noch einen Schuldigen braucht und das war der Meister vom Stuhl, der alle verführt hat. Und der hat ja schon gelitten wie ein Hund, weil er ein Jahr, glaube ich, Verbot gekriegt hat, ein Amt auszuführen. Die Leute sind ja so eitel, die flippen ja schon aus, wenn sie bei dieser Elite, dann auch in dieser geheimen Elite, dann kein Amt haben dürfen. Das hat den wirklich geschmerzt, der hat zwar jeder normale Mensch denkt sich, bin ich froh, wenn ich da nicht nur Zusatzhocken habe in meiner Arbeit. Aber die nehmen das schon so ernst. Und sie nehmen die Ämter auch so wichtig einer geheimen Gesellschaft. Die war ein bisschen ein Ruck eigentlich. Ich schätze den sonst sehr, Rechtsanwalt war das. Den haben sie halt pro forma mit anklagen müssen, weil er das auch wissen müssen hätte. Er hat dann gesagt, er hat das nicht gewusst, dass er das nicht darf. Um Gottes Willen, wer das glaubt, ist auch lustig gewesen und ich bin ja meine Best, dass mich die Rano sitzen lassen hat, oder einbeinig, und sie in Sicherheit gebracht hat, weil es haben alle, bei der Idee haben alle mitgemacht. Von der Loge und von anderen Logen auch noch. Es waren von anderen Logen, von den Salzburger Logen, waren zwei Meister vom Stuhl waren auch dabei, die dann auch alle nichts mehr wissen wollten, auf einmal von dieser Veranstaltung. Und ich habe das ist eine sehr interessante Erfahrung, wie man bei sowas Lächerlichem so reagieren kann, weil ich denke mir, also im Dritten Reich haben die Menschen echt unter andere Voraussetzungen Rückgrat bewiesen. Und bei uns in Österreich haben wir es nicht einmal Rückgrat, wenn es um die gemeinsame Arbeit mit einer Damenloge in die Logenferien in einem privaten Park geht. Da sagen trotzdem, ich stehe dazu, dass ich Frauen einfach als normale Menschen und Freimaurerinnen behandelt. Die haben sie alle in Sicherheit gebracht und auf einmal stehst du als einbeiniger Lorda. Das war eine sehr interessante, fast schon literarische Erfahrung für mich. Und zu sehen, wie Menschen funktionieren. In der Zeit haben mich einige Brüder, die möchte ich an der Stelle jetzt ganz ausdrücklich erwähnen, unfassbar unterstützt. Bis jetzt. Es sind überhaupt viele andere Sachen auch passiert, die im Buch herkommen. Es sind ganz andere seltsame Unterstützer auftaucht, wie wir wissen. Aber da werden wir jetzt nicht mehr anfangen damit. Das ist für den nächsten Podcast wahrscheinlich interessant.
Ja, beziehungsweise für unsere Buchpräsentation. Ich habe es eingangs ja gesagt, 18. Oktober, da wird das Buch öffentlich vorgestellt in der Kulisse Wien. Der Peter Gneiger wird als Autor vor Ort sein. Es kommt dann auch in den Handel. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr wissen wollt, was es mit regulär, irregulär auf sich hat und dem, wie du es im Buch nennst, Schengen-Raum der Schürzen, Unterbrüdern, die Freimaurer Leaks ab Oktober im Verlag Edition Lauter. Ich freue mich aufs Erscheinen, ich freue mich auf die Buchpräsentation. Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Michi. Schön, dass es die gibt und die Dunkelkammer sowieso.
Danke dir.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.